Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks. Haben sich die Europäer von Donald Trump beim Zollabkommen über den Tisch ziehen lassen? Darüber spreche ich gleich mit Carsten Junius. Ich bin Heike Bangert. Mit dem Chefökonom von der Bank Safra, Sarasin, spreche ich auch darüber, wie die deutsche Wirtschaft aus der Zollklemme herauskommt und wie sich Anleger in den derzeitig unsicheren Zeiten aufstellen sollten. Carsten, vielen herzlichen Dank, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen für Focus Money Talks. Wir sprechen über die Kapitalmärkte, wir sprechen natürlich über die Politik, über Donald Trump, da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir sprechen über die Wirtschaft, also letztlich über das große Ganze, aber an der Stelle erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Herzlichen Dank für die erneute Einladung, ich freue mich.
Carsten, ich freue mich sehr. Lass uns bitte gleich damit anfangen, was uns so sehr berührt. Die EU und die USA haben ein Zollabkommen geschlossen. Da fragt man sich schon, es gab eben eine große Welle und sehr viel Kritik. Hat sich denn die EU deiner Meinung nach sich die Planungssicherheit für die Unternehmen sehr teuer erkaufen lassen?
Ja, absolut. Und vor allem bin ich der Meinung, dass wir überhaupt gar keine Planungssicherheit haben. Wir wissen überhaupt nicht, ob Präsident Trump in 2 Wochen, in 2 Monaten oder in 6 Monaten empfindlich reagiert auf die eine oder andere Entwicklung. Das können ja durchaus auch innenpolitische Dinge sein. Und dass er dann eventuell wieder sektorale Zölle auf dieses oder jenes erhebt oder ganz andere Forderungen erstellt. Das heißt, ich habe hier tatsächlich das Gefühl, dass wir es mit so einem Diktatfrieden zu tun haben, den wir aus welchen Gründen auch immer, ich finde, etwas leichtsinniger angenommen haben.
Würdest du sagen, man hätte Donald Trump energischer entgegentreten müssen?
Ja, vor allem geeinter. Das ist etwas, was ich vermisst habe. Ich habe hier überhaupt gar keinen europäischen Willen gesehen, sich gegen diese Maßnahmen, gegen diese Zölle aufzulehnen. Das ist selbst dem viel kleineren Kanada gut gelungen, den Chinesen auch. Und wir haben wieder mal vergessen, dass wir eigentlich auch eine große Wirtschaftsmacht sind, dass die Amerikaner auf viele Produkte von uns angewiesen sind und natürlich auch viel zu verlieren haben.
Wir haben ja auch einen sehr großen Binnenmarkt. Also letztlich sind wir der größte Handelspartner mit den USA. So gesehen haben wir doch eigentlich auch einen Pfund, mit dem wir wuchern hätten können, oder?
Ja, hätten wir machen können. Haben wir aber nicht gemacht. Und das sehen wir in den letzten Wochen und Monaten, ist Europa nicht zusammengerückt, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass Partikularinteressen in den einzelnen Ländern wieder dominiert haben und verhindert haben, dass wir auch in der Öffentlichkeit stärker Trump und den USA gegenübergetreten sind. Und das zahlen wir jetzt mit einem Handelsabkommen, das zum einen ziemlich unausgegoren ist, bei dem die Details wahrscheinlich noch lange nicht bekannt sein werden und das der europäischen Wirtschaft klar schaden wird.
Genau, darüber sprechen wir gleich. Das, was du meintest, also eines der Punkte, die sehr kritisiert werden, ist dieses Energieabkommen. Die EU hat sich irgendwie verpflichtet, über 750 Milliarden Dollar Energie aus den USA zu beziehen. Kritiker sagen, so viel erstens produzieren die gar nicht. Und zweitens, man kann den Unternehmen ja das nicht zur Auflage machen, wo sie ihre Energie herbeziehen. Also wie soll das funktionieren?
Heike, das hast du sehr schön formuliert. Wir haben uns irgendwie verpflichtet. Aber eigentlich können wir das gar nicht, weil die Energie aus dem Privatsektor und vom Privatsektor importiert wird. Das heißt, das sind alles nicht bindende Absichtserklärungen, bei denen es, glaube ich, Trump und der EU hauptsächlich auf große Zahlen angekommen ist. Und das wird dann auch nicht so umgesetzt werden. Ist übrigens ja auch bei vielen anderen Abkommen und Investitionsvorhaben gang und gäbe, dass man dann irgendwie mit Riesenzahlen um sich her wirft, aber dann eigentlich gar nicht so richtig spezifiziert, was gemeint ist.
Du sagtest ja schon, das hätte Auswirkungen auf die Wirtschaft, selbstverständlich, weil es muss eben mehr auf Importe in die USA bezahlt werden. Die Frage ist, was könnte es denn tatsächlich diese Wirtschaft kosten? Und sind wir in der Lage, eben aus dem auch wieder rauszukommen?
Nun, die Schätzungen, die in letzter Zeit im Raum liegen, sind, dass diese Maßnahmen oder diese Zölle die Wirtschaft um 0,1 bis 0,2% bremsen könnten. Das halte ich durchaus für realistisch. Und möchte allerdings auch betonen, dass diese Zölle natürlich auch den USA Wachstum kosten. Und hier gehen die Schätzungen sogar in einen größeren Bereich. Die Zollpolitik soll das Wirtschaftswachstum in den USA vom Potenzial von 2% auf 1,5% runterdrücken, weil die USA im Unterschied zu Europa ja eine restriktive Handelspolitik mit ganz, ganz vielen Ländern nun durchführt. Ich glaube schon, dass wir das kompensieren könnten. Aber ich sehe im Moment wenig Anzeichen dafür, dass wir das auch tatsächlich in der Zukunft tun werden.
Viele sagen, die EU wäre zusammengerückt. Es wäre so ein Stimmungsumschwung durch Europa oder durch die Eurozone gegangen. Ich sehe schon, du guckst ganz kritisch. Ja. Du glaubst das nicht. Und du hattest es auch schon angesprochen, dass man letztlich nicht zusammen an einem Strang zieht. Aber das wäre doch möglicherweise notwendig dafür, dass dieses Sentiment sich tatsächlich in Taten dann auch umsetzt und man die Ärmel hochkrempelt und es tatsächlich was passiert in dieser Wirtschaft.
Ja, das wäre alles wünschenswert, das wäre auch logisch. Und ich finde, der erste logische Schritt wäre, dass man dieses Handelsabkommen mit Mercosur forcierte. Aber genau da hapert es dann immer wieder im Detail. Da sind die französischen Farmer nicht begeistert und hier und dort der ein oder andere. Und das sehen wir in Europa immer wieder, dass Partikularinteressen dann den Erfolg des gesamten Wirtschaftsraumes immer wieder torpedieren und wir leider so nicht zu effizienteren Lösungen kommen. Das geht ja in ganz, ganz viele andere Bereiche hinein. Die Bankenunion wird seit Jahrzehnten irgendwie gefordert. Aber wenn es dann einmal dazu kommen sollte, dass grenzübergreifende Bankfusionen stattfinden, wie bei Unicredito und der Commerzbank, dann ist das Jammern auch wieder da und auf einmal muss man dann aus nationalem Interesse doch dann wieder dagegen sein. Also ich sehe da mal eine ganz große Kluft zwischen dem prinzipiellen Willen, wo man hingeht, und den konkreten Umsetzungen, die dann meist irgendwie verschleiert werden und verschoben werden und so, dass wir halt eben doch nicht wirklich zu Potte kommen.
Ich hatte gehört, also die Franzosen wären ja schon bereit gewesen, da energischer Donald Trump entgegenzutreten. Und die sind mit dem Abkommen auch weniger zufrieden, als das hierzulande geäußert wurde. Also nicht, dass man hierzulande wirklich zufrieden gewesen wäre. Aber es steht ein bisschen im Raum, dass möglicherweise da die Automobilindustrie gegen die Pharmaindustrie eine Rolle gespielt hat, sage ich jetzt mal.
Ja, die Automobilindustrie ist hier tatsächlich sehr gewichtig. Und es wäre Aufgabe der Bundesregierung gewesen, hier mal nationale und europäische Interessen in den Vordergrund zu stellen und zu schauen, was brauchen wir denn aus europäischer Sicht eigentlich, um Trump energischer entgegenzutreten und zu sagen, dass auch klarzumachen, dass auch die amerikanische Wirtschaft deutlich verlieren könnte, wenn wir Drohungen wahrmachen. Und diese Drohkulisse, die wurde einfach nie aufgebaut. Da habe ich am Anfang noch zuerst gedacht, das ist vielleicht Verhandlungsgeschick, dass man besänftigen möchte, um dann so im Windschatten von anderen Konflikten zu einem guten Abkommen zu kommen. Ist allerdings leider nicht so gewesen, denn sonst wäre das Abkommen anders ausgefallen. Das heißt, letztendlich hätte man vielleicht nicht so vorschnell agieren sollen und den Handschlag zu dem Abkommen etwas herauszögern sollen.
Vielleicht sollten wir noch gespannt sein, wie mit den großen Digitalunternehmen verfahren wird. Das ist ja auch nicht ganz klar festgezurrt, aber das war letztlich eigentlich immer die Drohkulisse, von der du auch sprachst jetzt.
Ja, absolut. Und diese Drohkulisse, die haben wir nur halb aufgebaut und wir sind halt eben letztendlich nicht willens gewesen, dann auch den Schritt zu sagen, okay, pass auf, wenn wir hier halt eben nicht zu einer guten Lösung kommen, dann machen wir Europäer dieses oder jenes. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich Verhandlungen stattgefunden haben. Wir haben da mehr oder weniger gewartet auf das, was wir den Trump abbringen können, ohne zu sagen, pass mal auf, so halt eben nicht. Und so müssen Verhandlungen halt eben sein. Wenn man nicht bereit ist, von Verhandlungen zurückzugehen, ja, dann kommt man zu keinen guten Ergebnissen.
Lass mich, bevor wir davon dann Abstand nehmen, nochmal auf einen Punkt kommen. Das eine ist Innovation in Europa. Es ist ja völlig unbestritten, dass sehr viel Innovation aus den USA kommt und gerade eben nicht aus Europa. Aber wäre das nicht die Voraussetzung, dass wir unsere eigenen Digital-Innovationen schaffen oder befördern, um tatsächlich innovativer zu sein, effizienter zu arbeiten, zu mehr Wachstum zu kommen?
Ja, ich glaube ja schon, dass wir zu Innovationen fähig sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass die ersten Impfstoffe in Mainz erforscht worden sind während der Pandemie. Und ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich ganz, ganz viele solche kleinen Unternehmen haben, die das Potenzial haben, tolle Technologien, tolle Erfindungen hervorzubringen. Was für Europa wichtig wäre, ist, dass wir den europäischen Markt besser erschließen. Das gilt fürs Digitale wie für viele andere Sachen. Es ist auch hier nochmal zurück zu den Impfstoffen dann symptomatisch gewesen, dass BioNTech einen amerikanischen Partner gebraucht hatte, um diesen Impfstoff an den Markt zu bringen, um die ganzen Proben fertigzustellen. Das könnten wir eigentlich auch in Europa, wenn wir stärker zusammenrücken würden, wenn wir mehr im Dienstleistungsbereich harmonisieren würden, wenn wir diesen gemeinsamen Markt für Güter tatsächlich auf ganz, ganz viele andere Bereiche ausrollen würden. Aber dazu müssen wir auch letztendlich mental in der Lage sein, zu sagen, etwas mal auf, wir schaffen jetzt etwas Größeres und klar gibt es dabei dann Verlierer, klar müssen wir uns umorientieren, aber nur so können wir auch unseren Wohlstand und unsere sozialen Sicherungssysteme auch erhalten. Das ist ganz klar das, was auch auf dem Spiel steht.
Bist du zuversichtlich, dass es kommt oder war das jetzt so ein bisschen so eine Motivationsrede?
Also ich bin nicht zuversichtlich, dass es kommt. Ich sehe einfach diesen Motivationswandel bei uns immer noch nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass wir uns dem Schicksal so etwas hingeben. In Europa, in der Währungsunion übrigens, ich denke, das ist beispielsweise in der Schweiz anders, die sind stärker bemüht, ihren Wohlstand zu erhalten und zu vermehren. Und da spielen auch wirtschaftliche Argumente eine größere Rolle. Aber bei uns gerade in Deutschland bin ich jetzt da eher pessimistisch, wenn ich mir anschaue, wie der neue Bundeshaushalt ausschauen soll und wie viel Geld wieder für nicht investive Ausgaben vorgesehen ist. Da muss man dann leider feststellen, dass ich glaube, die Zeichen der Zeit nicht ganz erkannt werden.
Die Sozialreformen sollen ja im Herbst angegangen werden, aber darüber reden wir jetzt am besten nicht, weil das ist ja alles noch offen. Es wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Wir haben dieses Investitionsprogramm für Rüstung und für Infrastruktur. Würdest du sagen, das reicht schon, um der Wirtschaft so einen Kick zu geben? Oder ist es vielleicht doch eher so, dass tatsächlich Geld dann offensichtlich da ist, aber natürlich erst dann wirken kann, wenn es auch eben sehr klug und sehr gut investiert wird?
Also ich bin zunächst einmal froh, dass diese Schuldenbremse reformiert wurde und jetzt tatsächlich Geld in die Hand genommen wird. Und ich glaube auch, dass die Größenordnungen, mit denen derzeit hantiert sind, in jedem Fall dafür ausreichen werden, dass wir zu einer zyklischen Erholung kommen werden. Dafür wird wirklich zu viel Geld ausgegeben und teilweise ist das ja auch richtig, wie es ausgegeben wird, nämlich für Infrastruktur, für Verteidigung. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir die Strukturreform auch durchführen werden, die notwendig sind, um ein nachhaltig höheres Potenzialwachstum zu erreichen. Und das wäre jetzt ja die Chance gewesen. Wenn immer ich Strukturreform durchführen möchte, dann gibt es Gewinner, dann gibt es Verlierer und es wäre wichtig, diese Verlierer dann halt eben auch zu begleiten und teilweise zu kompensieren. Wenn ich keine Strukturreform durchführe, ja, dann sieht das Ganze relativ schlecht aus oder dann verpufft halt eben viel Geld. Und ich befürchte, das wird bei der aktuellen Ausweitung des Bundeshaushaltes tatsächlich der Fall sein.
Welche Strukturreformen müssten denn deiner Ansicht nach tatsächlich gemacht werden, angegangen werden?
Also ich glaube, wir müssen tatsächlich beim Arbeitsmarkt anfangen, denn wir haben ein ganz, ganz großes demografisches Problem vor uns oder wir stecken da sogar tatsächlich mit drin und sind nicht flexibel genug. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der ausgerichtet ist auf die Probleme der 80er und 90er Jahre, wo Arbeitslosigkeit tatsächlich ein sehr, sehr großes Risiko für viele Haushalte gewesen ist. Deswegen sind Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit sehr stark geschützt. Deswegen haben wir einen sehr, sehr starken Kündigungsschutz. Wir müssen allerdings aktuell verstehen, dass uns das hemmt. Es hemmt uns beispielsweise, innovative neue Technologien zu erforschen, beispielsweise im Bereich der künstlichen Intelligenz. Da wissen wir alle noch nicht, was auf uns zukommt und was die Möglichkeiten sind. Wenn ich als Unternehmen jetzt Leute benötige und damit rechnen muss, dass ich die nächsten Jahre nicht mehr wieder losbekomme aufgrund starker Kündigungsregeln, ja, dann findet dieser Arbeitsplatzaufbau in diesen Bereichen überhaupt gar nicht statt, weil das aus Unternehmenssicht viel zu schwer ist zu kalkulieren. Da bräuchten wir eine viel, viel größere Flexibilität, die wir übrigens im deutschsprachigen Ausland, in Österreich und in der Schweiz haben. Und daher ist nur ein Beispiel, die Kryptoindustrie, auch die deutsche, die siedelt sich lieber in Zug in der Schweiz an als in Deutschland. Und das finde ich letztendlich sehr, sehr schade.
Bürokratieabbau, das ist auch ein Punkt, den Unternehmen, du hattest so ein bisschen angesprochen gerade, Genehmigungsverfahren dauern ewig lange. Nicht nur der Arbeitsmarkt, wäre das auch ein Punkt, wo man vielleicht ansetzen könnte oder müsste?
Ja, davon redet jeder immer, wir müssen Bürokratie abbauen. Das hat die letzte Bundesregierung getan, das tut die aktuelle Bundesregierung. Aber passiert denn tatsächlich viel? Es ist jedes Mal der gleiche Prozess, wir wollen die Bürokratie abbauen. Aber jede einzelne Regelung, die einmal Eingang in die Gesetze gefunden hat, hat natürlich auch gewisse Vorteile. Ich würde gar nicht sagen, dass Regulierung per se schlecht ist. Gerade im Finanzbereich ist sie, glaube ich, sehr doll notwendig. Das haben wir aus der Finanzkrise gelernt. Aber wir müssen, glaube ich, smarter regulieren und wir müssen insgesamt weniger risikoavers werden in Deutschland, in der EU insgesamt. Wir sehen zunächst bei neuen Technologien ganz, ganz häufig nicht die Chancen, sondern die Risiken, versuchen die dann zu regulieren und müssen letztendlich dann feststellen, dass sich technologische Entwicklung viel schneller fortentwickeln und vor allem in anderen Ländern eher umgesetzt werden und als bei uns das dann der Fall ist. Und so verlieren wir häufig Anschluss an ganz neue, an die Hochtechnologien, an da, wo aktuell die Musik drin ist.
Was kann Deutschland, du hattest es schon angesprochen, was kann Deutschland von der Schweiz lernen? Oder ist die Schweiz einfach der Sonderfall wie immer?
Ja, die Schweiz ist natürlich besonders, das kann ich sagen. Aber eine Sache, die wir lernen können, ist, dass wirtschaftliche Argumente doch ein stärkeres Gewicht haben sollten. Und das sehe ich bei jeder Diskussion, die hier in der Schweiz geführt wird. Da werden die Vorteile diskutiert, aber es wird gleichzeitig immer wieder diskutiert, ja, was sind die Nachteile und was kostet etwas. Und bei uns ist das nicht der Fall. Kosten werden außer Acht gelassen. Hat auch etwas mit dem Föderalismus zu tun, der in Deutschland anders ist als in der Schweiz. Das heißt, in der Schweiz beispielsweise kann jede einzelne Gemeinde den Steuersatz festlegen und kann dann entscheiden, okay, welche Ausgaben werden getätigt oder nicht. Diese Freiheit haben wir im deutschen föderalen System nicht so. Das sind nur ganz, ganz wenig Steuersätze dezentral festsetzbar, also für die privaten Haushalte auf jeden Fall nicht. Und deswegen haben wir andere Diskussionskulturen hier und dort.
Lass uns einmal kurz auf die Geldpolitik sehen. Also wir haben die EZB, die jetzt eine Zinspause eingelegt hat. Die Frage ist eben schon, könnte die denn die Wirtschaft noch unterstützen? Aber letztlich irgendwie, wenn sie die Inflationsrate im Auge hat, dann muss sie das doch gar nicht. Was glaubst du, wird da noch passieren? Muss sie was tun oder nicht?
Ich war etwas überrascht, dass sich so viele EZB-Ratsmitglieder so neutral verhalten und gar nicht das Potenzial sehen, dass wir eigentlich angesichts des starken Euros für Zinssenkungen noch haben. Wir sehen klar, dass der Euro belastet in seiner Stärke. Wir sehen auch, dass die Inflation gerade jetzt bei 2% und vermutlich auch in der Nähe von 2% in den nächsten Monaten bleiben dürfte, dass der Arbeitsmarkt ja okay ist, aber ich sehe ganz klar, dass wir eigentlich Inflationsrisiken eher auf der unteren Seite haben werden, wenn die Wirtschaft weiter unter Potenzial wächst. Da wäre meine Schlussfolgerung tatsächlich gewesen, dass eine zusätzliche Zinssenkung helfen kann, ohne großen Schaden auf der Inflationsseite anzurichten, und verstehe halt eben nicht, dass jetzt die Hürde offensichtlich hoch ist für eine weitere Zinssenkung, die ich im September durchgeführt hätte. Wenn das so weitergeht mit der Wirtschaft und wir nicht stärker wachsen, hätte ich auch noch eine weitere Zinssenkung im Dezember für angemessen gehalten. So wie es derzeit ausschaut und was man aus der EZB hörte, ist wahrscheinlich maximal eine Zinssenkung noch drin, und die eher wohl im Dezember als im September.
Die Fed wird ja gedrängt, eben genau das zu tun, die Zinsen zu senken. Jerome Powell hat sich bislang nicht drängen lassen. Wäre das denn in Anbetracht dessen, dass die Wirtschaft jetzt vielleicht doch ein bisschen lahmt, wäre das denn möglich, dass die Fed nun doch die Zinsen senkt? Also denken wir mal im September.
Ich glaube, das ist immer noch möglich. Wir haben noch einige Arbeitsmarktberichte, die vor dieser Fed-Sitzung beobachtet werden können. Und ich glaube, dass die Fed da vollkommen offen ist. Wenn die Inflation da bleibt, wo sie ist, und gleichzeitig die Arbeitslosenquoten in den USA ansteigen sollten, was wir alles nicht wissen, ja, dann wird die Fed die Zinsen senken. Wenn der Arbeitsmarkt so erstaunlich solide bleibt, wie es bislang noch ist, und die Konjunktur auch so robust bleibt, ja, dann wird es halt eben keine Zinssenkung geben. Ich glaube, da geht die Fed tatsächlich sehr datenabhängig vor, und das ist absolut angemessen.
Da gibt es ja zwei Sachen dazu. Das eine ist das Vertrauen. Also da wird die Fed letztlich von der Politik gedrängt, die Zinsen zu senken. Da ist aber auch sonst viel Vertrauen in die USA, würde ich mal sagen, ja, verloren gegangen. Wir sehen, dass der Dollar ist sehr schwach geworden, und auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind teilweise die Renditen für die 10-jährigen Staatsanleihen über die 5%-Hürde gestiegen. Jetzt sind sie wieder zurückgekommen, aber nichtsdestotrotz ist die Frage, ist denn dieses Vertrauen, das ganz offensichtlich jetzt nicht völlig erschüttert ist, aber doch ein bisschen angekratzt, ist denn dieses Vertrauen, kann das wieder zurückkommen?
Ja, ich glaube, das kann schon zurückkommen, wenn wir sehen, dass die Welt und die USA nicht komplett untergehen. Wir haben jetzt im zweiten Quartal durchaus einige positive Gewinnüberraschungen bei US-Unternehmen gesehen. Und ich glaube, das kann durchaus dazu führen, dass wir die USA häufig wieder dann stärker gewichten in globalen Aktienportfolios. Ein Trend, der ja im ersten Quartal und im zweiten Quartal etwas zurückgenommen wurde, weil man auf einmal sehr verschreckt reagiert hatte auf die Attacken von US-Präsident Trump auf die Fed. Über die ganze Zollpolitik sind viele Anleger ja aus den USA ausgestiegen. Jetzt müssen wir feststellen, dass der US-Wirtschaft und vor allem den Unternehmensergebnissen, dass sie sich durchaus passabel entwickeln, dass die künstliche Intelligenz eventuell auch in den nächsten Monaten hier und da für steigende Gewinne sorgen sollte. Und wenn sich dieser Eindruck verfestigt, ja, dann kommen wir wieder zu einer neuen Normalität, bei der wir dann auch sagen müssen, dass USA als Aktienmarkt in jedem Portfolio stark gewichtet bleiben sollte.
Wir sehen ja, dass Geld inzwischen auch wieder in die USA zurückfließt. Das war eben lange tatsächlich so diskutiert oder wie du es schon sagtest, dass sehr viel Geld rausgeflossen ist, aber möglicherweise eben nur fürs Erste. Hat das auch ein bisschen was mit diesem Gesetz zu tun, das sie Big Beautiful Bill nennen, also dieses Gesetz, das letztlich die Schulden noch mal mehr ankurbelt, als das ohnehin schon der Fall ist?
Ja, Wahnsinn. Dieses Gesetz, also dass das tatsächlich so einfach durchgegangen ist durch den Kongress, hätte ich persönlich nie gedacht. Das wird die US-Schulden tatsächlich auf ein neues, unvorstellbares Niveau treiben. Und das alles in Friedenszeiten, das alles in Zeiten, wo es der Konjunktur gut geht, dass wir dort anhaltend 7% Budgetdefizite bekommen, ist nun ein Zeichen der politischen Stärke der aktuellen US-Regierung, aber auch mit extremer Sorge zu betrachten, denn damit geht die Kreditwürdigkeit der USA natürlich zurück. Und irgendwann wird sich das rächen. Wir sehen es aktuell schon in den langfristigen Zinsen, die du eben angesprochen hattest. Die waren zeitweise bei oder über 5%. Und das führt natürlich mittelfristig dazu, dass die Finanzierung dieser enormen Staatsschulden immer schwieriger wird. Für Anleger heißt das aus meiner Sicht, dass man sich von langlaufenden Staatsschulden fernhalten sollte, solange die Finanzierung derselben nicht wirklich geklärt ist. Da sind dann auch 5% keine angemessene Risikoprämie, wenn die Gefahr besteht, dass die Schulden weiter explodieren.
Da müssen irgendwelche Tricks ganz offensichtlich angewandt werden mit dem Genius Act, dass tatsächlich Anlagen gebunden werden an amerikanische Staatsanleihen, um das Ganze nochmal zu finanzieren, bevor die Letzten sich da verabschieden. Ist das der Fall? Also kannst du dir vorstellen, dass da noch mehr kommt?
Also die werden mit sicherlich das eine oder andere tricksen und das eine oder andere dann ausprobieren wollen. Mit Genius Act ist tatsächlich natürlich eine Entwicklung in Gang gesetzt, die ja Stablecoins hoffähiger machen soll und in den USA etablieren soll. Was wir wissen müssen, ist, dass bei diesen Stablecoins, dass die hauptsächlich mit kurzfristigen Anleihen gedeckt werden, denn es sind ja ganz liquide Instrumente. Da würden jetzt keine langlaufenden Treasury als Deckungsstock Sinn machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch viel von der Staatsschuldenemission in den kurzfristigen Bereich hineingetrieben wird, weniger im langen Ende emittiert wird, was das lange Ende damit allerdings auch illiquider und damit wieder schwankungsanfälliger machen würde. Ich würde einfach von fern bleiben.
Lass uns mal darüber nachdenken, was die Anleger machen sollten in dieser Situation. Wir haben ganz viel geopolitische Unsicherheit, also wir haben noch Konflikte im Nahen Osten und wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine. Wir haben ständig neue Zollverhandlungen, alles ist durcheinander. Wir haben Kapitalmärkte, die so aussehen, als würden sie die Augen davor verschließen, also zumindest die Aktienmärkte laufen wie geschnitten Brot, stehen nahe ihrer Allzeithochs. Man fragt sich natürlich schon, kriegen die Anleger da irgendwas nicht mit?
Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich habe eher das Gefühl, dass wir viel zu viel mitbekommen, dass wir jeden Tag mit so vielen Nachrichten überschüttet werden. Hier eine Zolleinigung, da eine Zolldrohung, dass wir letztendlich sagen, ach, wisst ihr was, ist alles doch überhaupt nicht mehr relevant. und man viele Sachen einfacher ausblendet, weil man gar nicht mehr weiß, auf was sollen wir uns denn jetzt fokussieren? Auf das Scharmützel von Trump mit Fed-Präsident, Fed-Chairman Powell, auf den Handelskrieg mit China, auf die Drohungen von USA gegenüber Russland. Wir haben so viele Konflikte und so viele Entwicklungen, dass ich glaube, viele aufgegeben haben und sich eigentlich dann letztendlich darauf fokussieren, was die Unternehmen an Gewinnen und Berichten und Gewinnaussichten denn in den Raum stellen.
So aus ist doch eigentlich ganz gut, oder? Ich meine, wenn man tatsächlich diesen ganzen Lärm wegblendet und sich auf das konzentriert, was tatsächlich dahinter liegt?
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob das gut ist, weil es ist einfach so viel. Das ist das Problem. Also wir müssen jetzt sagen, diese Zollentwicklung beispielsweise sind schlecht für die USA, die sind schlecht für den Rest der Welt. Da könnte man sich schon irgendwie so drauf fokussieren und sagen, okay, das führt letztendlich dazu, dass das Gewinnwachstum in den nächsten Jahren zurückgeht und die angemessenen Kurs-Gewinn-Verhältnisse etwas zurückgehen. Auf den Ukraine-Konflikt und die Eskalation, die ja weiterhin möglich ist zwischen Russland und den USA, könnte man auch reagieren. Und stattdessen reagieren wir allerdings an den Finanzmärkten aktuell auf die kleinen sogenannten positiven Nachrichten, wenn halt eben dann kein, sagen wir mal, 30-prozentiger Zoll für die EU eingeführt wird, sondern nur ein 15-prozentiger Zoll. Ist eigentlich keine gute Nachricht.
Ist es denn nicht so, du sagtest das ja nun auch irgendwie, dass die Gewinne dadurch, die Margen werden geringer werden, irgendwie die Gewinne werden zurückgehen, weil das ist ja nun tatsächlich Geld, das den Unternehmen fehlt.
Ja, absolut. Das heißt, insgesamt wird weniger zu verteilen sein. Insgesamt werden die Unternehmensgewinne zurückgehen. Wir werden höhere Inflationsraten haben, weil dann beispielsweise in den USA die nicht effizientesten Produzenten auf einmal die marktdominierende Stellung bekommen, die dann letztendlich zu höheren Preisen führt. Wir in Europa bleiben auf unseren Waren sitzen. Das sind eigentlich alles keine guten Nachrichten. Und dennoch verarbeiten die Börsen das interessanterweise als gute Nachricht. Wenn Trump Fed-Chairman Powell nicht feuert oder sagt, naja, den feuere ich halt eben nicht, dann wird das erstmal wieder gefeiert, als wenn das etwas Tolles wäre. Das sollte etwas Selbstverständliches sein. Das heißt, wir reagieren so ein bisschen darauf positiv, dass der Schmerz etwas nachlässt, bis das nächste Thema dann wieder aufkommt. Zurück zu der Frage, ja, was sollen denn Anlegerinnen und Anleger in der aktuellen Situation tun? Und ich glaube, hier ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Wir müssen alle Ruhe bewahren. Und wir dürfen nicht schreckhaft auf das ein oder andere Thema, das gerade durch die Medien gepeitscht wird, reagieren. Und das ist schwierig, denn genau das ist natürlich auch unser Impuls. Als im April die Zolldrohungen kamen, da mussten wir mit dem Schlimmsten rechnen und mussten natürlich auch damit rechnen, dass die Wirtschaft halt eben stark belastet und die Unternehmen. Ich glaube, wir müssen uns ein Verhalten angewöhnen, dass wir viele Nachrichten erstmal abdiskontieren, abwarten, was passiert und unsere Portfolien nicht sofort anpassen, weil das nur dazu führte, dass wir hektisch hin und her handeln und dann nicht optimal aufstellen.
Würdest du denn aber sagen, dass, ich hatte jetzt nur noch mal rausgeguckt, der Buffett-Indikator, der vielleicht in der Zeit nicht so ganz zeitgemäß ist, aber nichtsdestotrotz ein Indikator dafür, wie hoch bewertet Aktien sind, ist so hoch wie noch nie zuvor gemessen. Also noch nicht mal während der Dotcom-Krise, der Finanzkrise. Also wir liegen jetzt höher. Und die Frage auch, selbst wenn wir den Lärm wegblenden, ist schon, sind wir zu hoch gelaufen? Ist es noch angemessen, dieses Bewertungsniveau? Oder droht vielleicht irgendwann doch der Zeitpunkt, wo alle genauer hingucken und sagen, Moment mal, wir sind ja eigentlich viel zu hoch gelaufen und dann bricht alles zusammen?
Ich glaube, wir sind zu hoch gelaufen kurzfristig. Ich glaube, dass die Märkte die wirtschaftliche Realität aktuell nicht gut widerspiegeln. Und ich denke, dort ist die Kurs-Gewinn-Verhältnisse eigentlich nicht mehr angemessen sind. Das heißt, jeder Anleger sollte sich überlegen, ob er mit dem, was man jetzt an Risikoprämien am Aktienmarkt verdienen kann, ob er damit zufrieden ist. Oder sagt, Moment mal, das ist mir hier alles viel zu teuer. Ich warte lieber ab und steige dann mal wieder ein, wenn die Welt zusammenzufallen droht. Das ist ein schwieriges Vorgehen. Nicht jeder kann so antizyklisch vorgehen. Die meisten Anlegenden sind eher Trendfollower. Das heißt, sie steigen ein, wenn die Sonne scheint, wenn alles Gute ausschaut und die Kurse für ein paar Wochen oder Monate nur nach oben gezeigt haben. Und hier, glaube ich, muss sich jeder halt eben fragen, ja, wie diszipliniert geht er damit um? Gehört er auch dazu, dass er gerne in der Vergangenheit auf Kurshöchstständen eingestiegen ist, weil dann die Risiken am geringsten erscheinen? Oder traut man sich selbst zu kaufen, wenn die Kanonen donnern, wie wir das so schön sagen?
Also wenn ich dich richtig interpretiere, ein paar Gewinne mitnehmen, kann ich schaden. Und wenn es muss jetzt vielleicht nicht die Welt zusammenbrechen, aber Korrekturen sind ja mal ganz normal, sodass es um 10% korrigiert, warum auch immer, das immer ausgelöst wird, dann vielleicht dann doch eher wieder ein bisschen nachkaufen, so?
Ja, letztendlich schon. Also wir müssen schon sehen, dass die große Kaufgelegenheit an den Aktienmärkten diesem Jahr im April gewesen ist, als tatsächlich so viele Ankündigungen kamen aus den USA, dass man dachte, okay, eine Rezession ist unvermeidbar. Das hätten wir alles nicht so heiß essen sollen, wie es gekocht wurde. Und wir müssen für die Zukunft vielleicht dann doch wieder lernen, dass diese ganzen politischen Ankündigungen häufig nicht so umgesetzt werden, wie sie zunächst aktuell aus dem Weißen Haus halt eben herauskommen. So heißt, ich würde Aktien aktuell nicht übergewichten. Wir brauchen sie auch nicht untergewichten. Aber wir sollten halt eben aufpassen, dass wir jetzt halt eben nicht als Letzte auf den Zug aufspringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sind diejenigen, die überhaupt keine Aktien haben oder deutlich untergewichtet sind, müssen halt eben schon auch sehen, dass sie hier ihre Risiken vermindern. Das heißt, nicht in die Gefahr laufen, dass sie jetzt die nächsten 10 Jahre auf den großen Crash warten. Das ist auch ein Risiko, genau wie es ein Risiko ist, an den Höchstkursen All-In zu gehen.
Lass mich auf was kommen, was du schon gesagt hast. Also ist sehr viel Geld aus den USA zu Beginn des Jahres rausgeflossen und dann inzwischen aber sieht man, wie es kontinuierlich wieder da reintropfelt. Das hat möglicherweise was mit den Innovationen zu tun in den USA oder vielleicht einfach auch, dass man diesen Markt nicht ignorieren darf. Wo findest du denn derzeit besonders attraktive Aktien, also in einem guten Chance Risikoverhältnis, wenn ihr guckt, ist das mehr in Europa, ist das in den Emerging Markets oder ist das eben in den USA?
Also ich glaube, zum Ersten dürfen wir diesen Technologietrend nicht verpassen. Ich denke, bei künstlicher Intelligenz haben wir das Potenzial, dass tatsächlich extrem viel, viel drin ist. Das heißt, das wäre ein Bereich, der trotz hoher Bewertungen etwas ist, den man haben muss als Anleger. So, und dann kann man sich schauen, was in letzter Zeit gut gelaufen und was schlecht gelaufen ist. Und ich würde mich hier sicherlich etwas defensiver positionieren, weil defensive Bereiche den Zyklikern hinterhergelaufen sind, das heißt deutlich günstiger sind. Es ist erstaunlicherweise auch die USA in den letzten Monaten sehr gut gelaufen. Ich denke, das hat etwas mit dem günstigeren US-Dollar zu tun, der natürlich die US-Wirtschaft und Unternehmen unterstützt, während der starke Euro auf den Gewinn in Europa lastet. Wir haben jetzt in letzter Zeit eine kleine Korrektur beim US-Dollar oder beim Euro gesehen, so dass ich glaube, dass das Pendel dann auch wieder mal umschlagen kann, dass wir auch wieder eine Zeit bekommen, wo europäische Werte outperformen werden. Und das könnte ich mir fürs dritte Quartal durchaus gut vorstellen, dass Europa und die europäischen Aktienmärkte da mal wieder die Nase vorne haben. Vor allem, wenn die US-Wirtschaft tatsächlich mal auf die ganzen Zölle reagieren sollte. Wenn wir höhere Inflationsraten auf den Zöllen sehen und wenn wir mal niedrige Einzelhandelsumsätze in den USA sehen, sodass die einheimische Nachfrage sich dort etwas abschwächt.
Wenn du sagst defensive Sektoren, welche oder Investments, welche meinst du damit?
Ja, all das, was nicht so stark von der Konjunktur abhängt. Also das, was nicht zyklische ist, also wie Nahrungsmittelbereiche, das, was wir täglich konsumieren, ganz egal, ob es der Wirtschaft gut geht oder nicht. Das sind häufig langweiligere Werte, weil sie nicht so zyklisch sind, weil sie nicht so stark anspringen, wenn es der Wirtschaft gut geht. Deswegen ja, sind sie häufig nicht so en vogue, aber das sind Werte, die durchaus etwas, ja, in letzter Zeit etwas gelitten haben und dadurch aktuell günstiger erscheinen.
Wird auch Pharma ein bisschen unter der Geißel von Donald Trump, wird auch Pharma dazugehören? Also die haben ja in letzter Zeit auch wirklich nicht gut abgeschnitten.
Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Bereich, bei dem man ja immer noch nicht weiß, ob er irgendwann mit starken Zöllen belegt wird oder nicht. Präsident Trump baut immer diese Drohkulisse auf, dass er die Pharmawerte mit starken Zöllen belegen könnte, um das Handelsdefizit der USA in dem Bereich etwas abzumildern. Ich glaube, das ist ein Bereich, der in dem die USA sehr, sehr stark abhängig sind von Europa und es keine kurzfristigen Substitutionsmöglichkeiten gibt. Das heißt, Zölle machen für die USA in diesem Bereich überhaupt gar keinen Sinn, weil sie ganz, ganz sicher 1:1 an den US-Konsumenten weitergegeben würden und die schon teuren Medizinprodukte und Pharmaprodukte in den USA noch teurer machen würden. Das wäre absolut unpopulär und daher glaube ich auch nicht, dass es dazu kommen würde. Eher hätte Europa da eine gewisse Drohkulisse aufbauen können und sagen, ja, pass auf, dann exportieren wir halt eben nicht so viel oder belegen das mit Ausfuhrbarrieren. Insgesamt führt es dazu, dass der Bereich sicherlich eher günstig bewertet ist und Nachholbedarf hat.
Bedeutet, du würdest Anlegern auch sagen, dass da noch Chancen wohl zu heben sind?
Absolut.
Wie sieht's nochmal, bevor ich Banken ist für Menschen, die in der Schweiz arbeiten, auch immer ein ganz, ganz großer Punkt. Wie sieht's mit den Banken aus? Sie haben ja nun in den vergangenen Monaten und fast kann man sagen 2 Jahre durchaus gut abgeschnitten mit höheren Zinsen. Selbst jetzt im Zinssenkungsprozess konnten die sehr profitieren. Das Investmentgeschäft ist einigermaßen gelaufen. Irgendwie Leute haben an den Kapitalmärkten angelegt. Wird das weitergehen?
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir weiterhin so positive Überraschungen bekommen werden. Wenn der Zinstrend eher nach unten geht, dann sinken die Margen der Banken. Die können dann immer noch ordentlich sein. Aber ob wir da positive Überraschungen generieren können, wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Zinsen ist ein Stichwort. Wir müssen zu Anleihen kommen. In der Schweiz ist gerade relativ wenig zu holen. Bei einem 0% Zins gibt es irgendeine Art von Schweizer Anleihe, die du noch empfehlen könntest?
Also wir haben wirklich sehr, sehr niedrige Zinsen in der Schweiz. Das müssen wir klar sagen. Es wird nicht zu weiteren Zinssenkungen kommen. Deswegen glaube ich, sind Kurssteigerungen bei Schweizer Anleihen eher unwahrscheinlich. Und man wäre dann tatsächlich je nach Bonität mit Zinssätzen zwischen 0% und 1% gefangen. Das kann trotz alledem attraktiv sein, da die Währung tendenziell aufwertet. Das haben wir die ganzen letzten Jahre gesehen und das ist auch in der Zukunft eher wahrscheinlich. Aber so aus rein Zinsüberlegungen in der Schweiz zu investieren, das ist nicht etwas für Genießer.
Das verstehe ich. Also, wenn wir aus Zinserwägungen heraus, also wir gucken natürlich immer auf das Gesamtbild, auf Anleihen gucken, gibt es denn welche, von denen du sagen würdest, die sind attraktiv? Also für solche, die mehr auf die Sicherheit gehen oder auch für solche, die sagen, da möchten wir gerne eigentlich ein paar Investments tätigen, die auch tatsächlich sich lohnen?
Also ich würde zunächst einmal auf jeden Fall stark in Anleihen investieren, selbst wenn es bei den Zinsniveaus keine große Freude macht. Also das ist das Erste, aber wir brauchen sie in einem Umfeld, in dem die Aktien sehr hoch bewertet sind, brauchen wir ganz klar Anleihen im Portfolio. Ich würde zweitens mich von sehr langlaufenden Anleihen fernhalten, weil die Staatsverschuldung in den meisten Ländern einfach ungeklärt ist und eher in Zukunft zunehmen wird. Da wäre mir das Risiko zu hoch, aber in einem mittleren Laufzeitenbereich von 5 bis 7 Jahre, sagen wir mal, sollte man einigermaßen sicher sein. Da würde ich mich wohlfühlen. So, und dann würde ich tatsächlich breiter diversifizieren. Ich würde Staatsanleihen kaufen, auch im europäischen Raum, vielleicht gerade so Länder wie wie Spanien, bei denen die Wirtschaft gut läuft und wir trotz alledem noch höhere Zinsen bekommen als in Deutschland, wo es nicht gut läuft und die Staatsschulden eher steigen. Das wäre so eine spezielle Geschichte. Ich würde auch im Unternehmensbereich investieren, da bekommen wir etwas höhere Zinsen. Und dann gibt es halt eben noch so Spezialbereiche wie Cat Bonds, die ich attraktiv finde, wo wir halt eben Versicherungsprämien zusätzlich noch generieren können. Dadurch, dass diese Anleihen werden ja herausgegeben, um Rückversicherungen zu finanzieren, die zum Beispiel Hurrikanschäden absichern. Das wäre jetzt so ein Spezialbereich, den ich jetzt durchaus mag, wo es halt eben einfach nochmal höhere Zinsen gibt.
Lass uns zum Schluss nochmal auf Gold und auf Kryptoanlagen gucken. Gold war ja sehr angestiegen. Tatsächlich haben Anleger das entweder als Sicherheitsanker in ihren Portfolios verankert oder aber haben Notenbanken aus vielen Ländern gekauft, sodass der Goldpreis sehr stark angestiegen ist. Ist es denn auf dem Niveau noch attraktiv? Also hat er immer noch dieses Safe Haven-Thema? Ist das noch attraktiv oder ist das auf dem Level nicht mehr?
Doch, ganz klar. Also für mich ist Gold attraktiv, auch auf diesem Niveau, auch auf einem Niveau, das nochmal 10% höher ist. Ich muss mich mit einem Portfolio, selbst ob ich es für mich habe oder ob ich es für Kunden konstruieren würde, ich muss mich letztendlich damit wohlfühlen. Und mit Gold im Depot fühle ich mich eindeutig wohler, weil wir diesen Sicherheitsanker haben. Gold ist etwas, was über Jahrtausende in allen Regionen dieser Welt als Wertsicherungsinstrument funktioniert hat. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft funktionieren. Da wären wir nicht unbedingt reich. Das heißt, wir können nicht unbedingt damit rechnen, dass wir nochmal 30% Wertzuwachs bekommen, wie in den vergangenen Quartalen der Fall gewesen ist. Aber wir sollten uns darüber bewusst sein, dass es das Depot stabilisiert und einen guten Gegenpol dazu gibt, dass die Aktien eventuell auch in Zukunft sehr volatil sein werden. Zusätzlich habe ich das Gefühl, dass in der neuen Welt, die wir mit der US-Regierung jetzt tatsächlich haben, viele Zentralbanken gerade in Asien ihre Devisenreserven weiter vom US-Dollar weg diversifizieren. Nun, und da bleiben halt eben nicht viele Anlagen. Gold ist aber auf jeden Fall eine davon. Das heißt, ich denke, dass wir weiterhin strukturell starke Nachfrage nach Gold haben, sodass die Kurse zumindest auf dem aktuellen Niveau gerechtfertigt sind und vielleicht auch weiter steigen.
Genau, das fragen sich ja viele bei den Kryptowährungen auch. Also Bitcoin auf Allzeit hoch, ungefähr da oder nahe da. Ist das denn berechtigt und kann es auch weitergehen?
Ach, Michael, ganz ehrlich, ich tue mich mit Kryptos immer noch schwer und halte auch selbst keine Bitcoins, weil für mich gibt es keinen Use Case dafür. Ich muss keine illegalen Waffen finanzieren oder Drogen oder sonst irgend sowas. Für mich bleibt das eine Anlage, die für die meisten Leute so keinen großen Sinn macht, abgesehen vom Spekulationsmotiv. Und da würde ich mich persönlich einfach fernhalten. Es gibt im Kryptobereich sicherlich andere Anlagen, die stärker im Stablecoin Bereiche angesiedelt sind, wo wir technologische Entwicklungen haben, die sich auch in Zukunft tragen werden. Da bin ich jetzt selber kein Spezialist drin und würde mich halt eben auch deshalb eher in den traditionellen Anlagen wohlfühlen. Aber ich sehe, dass das vielleicht für den einen oder anderen durchaus attraktiv sein kann. Aber man sollte sich dann halt eben auch auskennen, was diese Technologien und die einzelnen Kryptoassets genau machen, was die können, wofür die verwendet werden, um sich dann auch wohler zu fühlen, dass es bei Kursrückschlägen, dass man dann halt eben nicht derjenige ist, der als letztes verkaufte und die höchsten Verluste einfährt.
Sicherheit ist Trumpf in Tagen wie diesen. Das gilt insbesondere für den Sommerlochmonat August. Anleger halten sich da bekanntermaßen zurück. Unerwartete Ereignisse können deshalb umso heftiger ins Kontur schlagen. Dann gilt es, Ruhe zu bewahren und, wer kann, günstig nachzukaufen. Damit sind wir am Ende der 102. Folge von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.